Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Hellwachen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Dienstag, dem 19. Mai 2026. Verpassen Sie auf keinen Fall die umfassende Standortbestimmung, die ich mit einem der führenden konservativen Köpfe, einem sehr erfahrenen Politiker und Analytiker gemacht habe. Da können Sie sich etwas Zeit dafür nehmen. Dr. Ulrich Schlür, er ist langjähriger schweizerischer Nationalrat, Außenpolitische Kommission, einer der Väter der erfolgreichen Volksinitiative über ein Minarettverbot, hat allerdings die Welt immer auch bereist, auch die islamische Welt und insbesondere den Iran. Wir sprechen über den Iran-Konflikt, über die Situation Israels, über die Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten. Ist Trump ein Hoffnungsträger immer noch oder ist er ein Hoffnungsträger außer Dienst? Hat er seine MAGA-Agenda verraten, wie einige seiner früheren Gefolgsleute, darunter Tucker Carlson, jetzt sehr laut und wortreich in den Äther hinausrufen? Dann die Situation in der Ukraine. Kann man und wie kann man die beiden Kriege vergleichen? Nahost und Russland, Ukraine, Europa. Was bedeutet diese Lage für die Deutschen, für die Europäische Union und natürlich auch für die Schweiz? Realpolitik aus schweizerischer Sicht mit einem sehr erfahrenen Kenner auch und insbesondere der Geschichte, der an einem Punkt unseres Gesprächs seufzend festhält, dass eben die Staatsmänner von Format fehlen und dass einem Helmut Kohl die Fehler nie passiert wären, die heute seinen Nachfolgern unterlaufen. Dr. Ulrich Schlür, in Deutschland kein noch bekannter Name. Ich glaube, er war einmal in der Sendung von Markus Lanz dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ein Geist, ein Denker, ein Betrachter, auch ein Praktiker der Politik, der sehr viel zu sagen hat, bodenständig, klug, geschichtsbewusst, eine Stimme, wie man sie nicht jeden Tag zu hören bekommt. Aber selbstverständlich, bei der Weltwoche sind wir natürlich immer dabei, neue, ungeahnte Perspektiven zu eröffnen. So, jetzt aber zum Live-Read, zur gesprochenen Werbeanzeige. Stellen Sie sich vor, der Benzinpreis ist günstig, doch immer mehr Tankstellen haben keinen Treibstoff mehr. Was würden Sie tun? Genau in dieser Situation befindet sich der Silbermarkt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bereits im achten Jahr in Folge. Dabei legen die offiziellen Fakten nahe, dass unsere Welt sogar mehr Silber verschlingt, als das Silver Institute ausweist. Während man Silber noch vor wenigen Jahren vor allem für Schmuck und die Fotografie verwendete, fließt es heute in Solarpanels, Elektroautos, künstliche Intelligenz und unzählige weitere Hightech-Anwendungen. Silber ist also das neue Öl und als solches nicht ersetzbar. Früher oder später sollte der Silberpreis diese Realität spiegeln. Wer dafür bereit sein will, eröffnet jetzt am besten ein S-Deposito von BB Wertmetall. Das S-Deposito verbindet die Vorteile von physischem Silber mit jenen eines Depots. Sie bleiben also flexibel. Ihre Investition fließt in reines Silbergranulat, den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber im Namen der Kunden in einem Zollfreilager in der Schweiz zu 100% versichert. Und das Beste, wenn Sie noch bis Ende Juni ein S-Deposito eröffnen und eine Ersteinlage von 1'000 Franken oder Euro tätigen, schenkt Ihnen BB Wertmetall eine Unze reines Silber. Einfach auf s-deposito.swiss gehen und den Code www2-26 eingeben. Ich wiederhole, s-deposito.swiss, Code www2-26, die beiden Ws groß schreiben, damit Sie da an der richtigen Adresse landen. Gelingt es dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, das Blatt militärisch zu wenden? Das schreiben das Fragen, allerdings auch schon beantwortend, die Frage bejahend, die meisten unserer Zeitungen, man bricht in Übermut aus. Wir haben gelesen, wir haben gehört, dass der ukrainische Staatschef mit Drohnen weit ins russische Territorium eindringt, Zerstörungen dort anrichtet und vor einigen Tagen auch die Vorstädte Russlands angegriffen hat. Übrigens allesamt zivile Infrastrukturen, was in unseren Zeitungen nicht so sehr hervorgehoben wird. Ich habe eine Schlagzeile in diesem Zusammenhang gesehen in der Neuen Zürcher Zeitung, die passt etwas zur allgemeinen Stimmungslage, mit der man das zur Kenntnis nimmt. Zitat: Unser Ziel ist es, das russische Imperium zu zerstören. Zitat Ende. Zu Besuch in der Geheimfabrik, in der die Ukraine ihre gefährlichsten Waffen produziert. Unser Ziel ist es, das russische Imperium zu zerstören. Das sind Aussagen, die gemacht werden im Zusammenhang eben mit dieser Drohnenherstellung. Wir haben einen ukrainischen Präsidenten, der jetzt den Krieg eskaliert. Der, wie ich in einer anderen Sendung mal gesagt habe, dem Bären mit einer glühenden Eisenstange im Auge herumstochert, in der Erwartung, dass ihn der Bär nicht trifft, wenn er dann zurückschlägt oder nicht zurückschlägt, oder in der Erwartung, dass ein größerer Verbündeter dann irgendwann zur Stelle sein könnte, um den gereizten Bären in Schach zu halten oder gar zu erledigen. Und was mir auffällt jetzt in der Analyse, in der Betrachtung der deutschen Medien, auch der Politik, soweit ich das überblicke, ist, dass man die Gefährlichkeit dieser Politik überhaupt nicht wahrzunehmen bereit ist. Für mich betreibt hier Präsident Zelensky ein brandgefährliches Spiel, und das ist überhaupt nicht im Interesse der Schweiz, der Europäischen Union, und insbesondere ist es nicht im Interesse Deutschlands. Und das ist eine Politik, die nicht nur durch Größenwahn gekennzeichnet ist. Ich meine, unser Ziel ist es, das russische Imperium zu zerstören. So reden Leute, die jeden Halt verloren haben, die jeden Sinn für Proportionen verloren haben. Und wenn man das einfach so stehen lässt, wenn man das nicht zurückweist, wenn man die Ukrainer, wie das die europäischen Politiker tun, in diesen größenwahnsinnigen Anwandlungen auch noch bestärkt, ja, dann riskiert man den Ausbruch eines unfassbar großen Krieges. Und bereits jetzt irritiert natürlich die frivole Sorglosigkeit, mit der man das einfach laufen lässt. Auch die Nachschubwege aus Polen, aus anderen EU-Staaten in Richtung Ukraine, stets in der sicheren Erwartung, dass die Russen da nichts machen werden. Die Russen unterschätzend. Und gerade Deutschland mit seiner historischen Erfahrung, mit einem Kanzler aus der CDU, der noch zusammengearbeitet hat mit einem Helmut Kohl, darüber habe ich mit Ulrich Schlür ausführlich gesprochen, ist das ein Armutszeugnis, eine Bankrotterklärung, meine Damen und Herren. Und gerade auch, dass Friedrich Merz kürzlich gesagt hat, mit Putin gar nicht reden zu wollen. Und darüber reden wir auch in diesem Interview. Das ist eine Ohrfeige, das ist ein Affront für Russland vor dem Hintergrund der ganzen russisch-deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, die einzige Politikerin, die in der deutschen Öffentlichkeit auf diese Aspekte hinweist, ist eine Alice Weidel. Und sie hat mit einer besorgten Dringlichkeit gewarnt, dass diese Politik eine Bedrohung darstellt für die Deutschen und für die EU-Interessen. Und ich glaube, man kann das nur unterstreichen, und es zeigt einmal mehr den Verfall des realpolitischen Denkens im öffentlichen Diskurs, wie wir ihn heute zur Kenntnis nehmen wollen. Nach wie vor, Kenntnis nehmen können. Nach wie vor triumphiert da der Moralismus und auch die Medien, die ja vor allem auch jene, die sich da ja durchaus auch kritisch sonst mit einigen Mainstream-Regungen auseinandersetzen, von denen lesen wir in dieser Hinsicht überhaupt nichts. Was in den bundesdeutschen Medien auch kaum ein Thema ist: Die USA nehmen russisches Öl wieder von der Sanktionsliste. Bemerkenswert, denn die russischen Konzerne sind Konkurrenten der amerikanischen Konzerne. Rosneft zum Beispiel von Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips und so weiter. Das heißt, Präsident Trump, auch ein Realist, hat natürlich gemerkt, dass diese Sanktionen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage die Energieproblematik verstärken. Und dieser Entscheid zeigt natürlich auch, dass Russland letztlich too big to fail ist, um es im Energiemonopoly auszuschließen. Und auch hier bestürzend der Mangel an realpolitischer Vernunft auf Seiten da der EU-Regierungen, insbesondere der Deutschen. Gerade Deutschland ist doch angewiesen. Ich meine, das ist ja eine Feststellung, da musst du nicht studiert haben, da brauchst du keine besonderen Kenntnisse. Wir haben sowieso zu viele Studierte und zu wenig Gescheite, dass ein Wirtschaftsstandort wie Deutschland angewiesen ist auf diese günstige Energie mit seinem Know-how. Und wissen Sie, was das Resultat ist der EU-Politik und der amerikanischen Politik bis und mit Biden? Dass heute die günstigen russischen Rohstoffe vor allem nach China gehen. Nach China und dem dortigen Know-how. Und was machen die Chinesen? Sie bauen Autos und bedrängen die deutsche Automobilindustrie. Ich meine, wie ist das möglich, meine Damen und Herren, dass Sie eine Regierung von hochbezahlten Berufspolitikern haben, die da in ihren gewaltigen Limousinen in der Landschaft herumkutschieren, große Reden schwingen, den lieben langen Tag lang, aber im Grunde eine Politik betreiben, die der eigenen Wirtschaft und einer der wichtigsten Branchen den Strom abdreht? Ich meine, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Man hat es jetzt also fertiggebracht, dass die russische Energie sich mit dem chinesischen Know-how verbindet. Man hat es fertiggebracht, dass die uralten Rivalen Russland und China engste Beziehungen pflegen. Das hat man auch gesehen jetzt nach dem Trump-Xi Jinping-Gipfel oder Xi Jinping-Gipfel, um das richtig oder nicht so falsch auszusprechen. Da trifft sich ja der chinesische Staatschef mit dem russischen, um diese Situation zu besprechen. Das heißt, die Chinesen sind heute in einer Position, wie es unter Nixon und Kissinger die Amerikaner waren, als sie ihre Reisediplomatie nach Moskau und nach China gemacht haben, um immer zu schauen, dass ihre Verhältnisse, ihre Beziehungen zu Moskau und zu China etwas enger waren als die Beziehungen der Chinesen und der Russen untereinander. Das war übrigens die Logik der Außenpolitik unter Henry Kissinger. Und jetzt hat es also der Westen fertiggebracht, dass die Chinesen und die Russen besser auskommen als die Amerikaner mit den Chinesen oder den Russen. Und Trump, das muss man ihm einfach zugutehalten, der hat gemerkt, dass das der komplette Wahnsinn ist und er versucht da zu konterkarieren. Und deshalb auch dieser Gipfel, der ja von unseren Medien nur hämisch belacht wird. Aber es ist eine gute Nachricht und es spricht eben auch für die realpolitische Vernunft und Rationalität dieses US-Präsidenten, dass er eben nach Peking fährt im Sinne einer Geste, nicht im Sinne einer Unterwerfung. Natürlich reflektiert das auch die gewandelten Machtverhältnisse, aber man redet eben miteinander. Und meines Erachtens redet man auch in der gleichen realpolitischen Sprache, nicht in diesem Gutmenschen-Sound, der da bei uns überwiegt. Das ist also ganz wichtig, aber nach wie vor ist das Resultat dieser westlichen Politik, die ja von der EU bis zum eigenen Untergang betrieben wird, das ist eben die Wohlstandsverwahrlosung, dass man glaubt, sich alles leisten zu können. Es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Ich meine, es ist im Prinzip der nackte Wahnsinn. Aber in diesen superklugen, eben superstudierten Redaktionsstuben, wo es zu wenig Gescheite gibt, da ist man ja nicht in der Lage, solche elementaren Zusammenhänge einmal in der Klarheit und Deutlichkeit herauszustellen, die sie verdienen, weil man dann nämlich anfangen müsste, die eigene Regierung wirklich zu hinterfragen. Und da müsste man beginnen, die deutsche Politik einmal nach sachlichen Kriterien zu beurteilen und nicht nach Brandmauern und diesem ganzen moralischen, moralisierenden Irrdenken, das da um sich gegriffen hat und den falschen historischen Parallelen und Analogien. Und dann würde man nämlich zum Schluss kommen, dass eine AfD, diese Newcomer-Partei, diese Abspaltung der CDU, aber mittlerweile auch von sehr vielen frustrierten FDPlern, Sozialdemokraten und so weiter gewählt, die Partei, die diesen Aufstand des Unmuts der deutschen Bevölkerung in der deutschen Bevölkerung verkörpert, das einmal ernst zu nehmen und auf die Waagschale zu werfen und dann vielleicht mal die richtigen Übereinstimmungen zu sehen und nicht immer auf die Jahre 33 bis 45 zu blicken, sondern vielleicht sich mal zu fragen, dass das, was führende AfD-Exponenten sagen, dass das ungefähr dem entspricht, was vielleicht ein Helmut Schmidt oder ein Helmut Kohl in der aktuellen Lage sagen würden. Also es ist wirklich ein faszinierendes Phänomen, diese Form der Realitätsverweigerung, die uns da entgegentritt. Die Selenskyj-Politik ist eine Gefahr für den Weltfrieden. Sie schadet den Interessen Deutschlands, sie schadet den Interessen der Europäischen Union und die Politik der EU zielt darauf ab, die russischen Rohstoffe fast ausschließlich, exklusiv mit dem chinesischen Know-how zu verbünden. Ich meine, da fehlen einem dann irgendwann die Worte. Die Sanktionenlockerung haben wir angesprochen. Trump, geplanter Angriff wegen Verhandlungen gestoppt. Ja, im Nahen Osten, da sind auch viele Meinungen im Schwange. Es gilt einfach etwas festzuhalten. Der Iran wird regiert von einem Regime islamistischer Fanatiker. Ja, diese islamistischen Fanatiker sind auch an die Macht gekommen aufgrund von Fehlern und auch massiven, irrigen Einmischungen, kolonialistischen, imperialistischen, wenn man so will, der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist der Hintergrund, warum diese Mullahs heute im Iran regieren. Aber man muss hier differenziert bleiben. Der Aufstand gegen die amerikanische Fremdherrschaft und der Schah wurde ja als Marionette der Kolonialisten empfunden, dieser Widerstand war breit aufgestellt und nicht nur Fundamentalisten, Islamisten haben das getragen, aber die haben sich am Schluss durchgesetzt. Sie haben aber auch durch die Übernahme des Gewaltapparats, des Schah-Regimes dieses Land in Geiselhaft genommen, dieses fantastische Land. Und wir sind gestern an diesem Gespräch auch zum Schluss gekommen, dass eben US-Präsident Trump nicht einen Krieg führt gegen den Iran, auch wenn er seine überschießenden rhetorischen Einschüchterungsmanöver hier betreibt. Aber das kennen wir ja von ihm. Das ist ja seine Verhandlungstaktik, rhetorisch zu übertreiben, aber eben in der Wirklichkeit dann realistisch zu bleiben. Das ist Teil seiner Verhandlungstaktik, seiner Einschüchterungstaktik. Aber Trump führt keinen Krieg gegen den Iran als mehrtausendjährige Zivilisation. Er hat darüber auch Reden gehalten, übrigens auch schon vor einigen Jahren, wenn man sich geschichtlich zurückerinnern möchte und da seinen großen Respekt immer zum Ausdruck gebracht, aber in der aktuellen Konfliktsituation. Nein, er führt Krieg gegen ein Regime, das Israel vernichten will und dass eine Atombombe in seinen Besitz bringen will. Das ist der Punkt. Und es ist nicht im Interesse, schon gar nicht der Europäischen Union und letztlich von uns, dass so ein Regime in den Besitz von Atombomben kommt. Es ist sowieso nicht gut, wenn zu viele Länder Atombomben haben. Und das muss man hier einfach in Betracht setzen. Darum ist dieser Krieg etwas anderes als der Ukraine-Krieg. Russland ist nicht eine disruptive Macht. Entgegen den Aussagen eben in Brüssel, wo man immer wieder behauptet, Putin wolle da die ganze Welt oder zumindest Europa erobern, ist doch dummes Zeug. Putin kommt aus der Defensive, er reagiert auf ein gestörtes Gleichgewicht auf das Vordringen der NATO. Putin reagiert, der Iran agiert durch Unterstützung von Stellvertretergruppierungen, terroristischen Organisationen, die es ja deutsch und deutlich sagen, dass sie Israel auslöschen wollen. Also deutsch sagen sie es nicht, aber sie sagen es deutlich. Und das sind die Fakten und das muss man hier in Betracht ziehen in dieser ganzen Analyse. Trump jetzt also geplanter Angriff wegen Verhandlungen gestoppt. Ja, Trump hat das Motiv nicht der Zerstörung, sondern der Erreichung von politischen Zielen und er spielt da transparent. Und wir sollten uns jetzt da nicht allzu leichten vorauseilenden Thesen unterwerfen. Es ist einfach noch zu früh festzuhalten, ob jetzt diese Entscheidung im jetzigen Moment den Krieg zu wagen gegen den Iran richtig oder falsch war, das ist im Moment noch nicht zu beantworten. Das muss man beobachten, das muss man verfolgen. Trump, wir wollen Abkommen schließen, ja, das geht ins Gleiche. Und interessant auch noch eine Aussage von ihm jetzt im Zusammenhang mit der Fußball-WM. Gianni Infantino steht ja im Gespräch auch mit den Iranern. Auch wieder eine Facette, die untergeht. Trump hat gesagt, es wäre gut, lassen wir sie spielen, dass die Iraner an der Fußball-WM mitmachen können. Ist ja auch eine interessante Aussage vor dem aktuellen Hintergrund. Das zeigt eben, dass es ihm hier nicht um einen ideologischen Kreuzzug gegen die Iraner geht, sondern um die Lösung eines Problems, das übrigens nicht Trump als erster benannt hat. Und es ist auch nicht Trump gewesen, beziehungsweise es waren nicht die Amerikaner, die den Iran als Bedrohung für den Westen bezeichnet haben, sondern es sind die Iraner gewesen, die nach der Revolution 79 plötzlich die USA als großen Satan bezeichneten. Obwohl es damals in der iranischen Regierung unter Khomeini noch Leute gab, die mit den Amerikanern gute Beziehungen wollten. Und die Amerikaner waren damals nicht einfach der seelenlose Unterstützer des Schah-Regimes. Im Gegenteil, sie haben den Schah noch fallen gelassen am Ende, um mit den Mullahs in ein gutes Verhältnis zu kommen. Das hat allerdings sie in den Augen dieser Leute noch weniger respektierlich gemacht, dass man den einstigen Verbündeten dann eben auch wie eine heiße Kartoffel hat fallen lassen. Nein, das sind keine moralischen Ruhmestaten, die hier berichtet werden. Das ist die Realpolitik, das ist die Politik, aber man muss sich einfach verabschieden davon, dass man ein Land nur permanent in der Opferrolle sieht und hier dann mit einer verkürzten oder eben dann auch wieder moralisierenden Sicht diesen Konflikt missversteht. Musk scheitert mit Klage gegen OpenAI wegen abgelaufener Verjährungsfrist. Ja, der Tesla-Gründer hat ja beklagt, dass seine ehemaligen Kollegen von OpenAI eine gemeinnützige Organisation zu einer profitorientierten Organisation umgebaut hätten. Musk unterstützte ja diese Firma oder dieses Unternehmen mit einigen Millionen am Anfang. Nun hat seine Klage eine Jury zurückgewiesen, allerdings mit dem Argument der Verjährung. Dramatischer Anstieg von Attacken auf Parteimitglieder. Immer mehr Menschen greifen Politiker und teils auch einfache Mitglieder von Parteien an, verbal wie körperlich. Im vergangenen Jahr traf es besonders oft Politiker und Anhänger der AfD. Das ist einfach eine Schande und das ist Ausfluss einer verhetzten Stimmung, die natürlich von den Regierenden, aber auch von den Medien geschürt wird. Und da sollte man wirklich in sich gehen und es ist erschreckend, wie wenig Sensibilität in der ach so woken Öffentlichkeit da entsprechend zu finden ist. Diese Übergriffe sind eine Bankrotterklärung in einer Demokratie und sind natürlich ein Alarmzeichen ersten Ranges. Dass es in der politischen Auseinandersetzung auch jenseitig zu und her gehen kann, das ist leider der Fall. Und man muss nicht wegen allem und jedem deine Staatsaffäre draus machen. Aber die systematische Diskriminierung und jetzt, dass sich eben auch Leute berechtigt fühlen, geradezu aufgerufen fühlen, da Selbstjustiz zu vollstrecken an AfD-Mitgliedern, da diese Partei ja von Staates wegen, von Regierungswegen regelrecht auf die Proskriptionsliste, auf die Abschussliste gesetzt wird, die man denunziert, der man die demokratische Legitimität abspricht, deren Wählern man die demokratische Legitimität abspricht, das ist natürlich die direkte Ursache für diese Übergriffigkeiten. Das ist das gesellschaftliche Klima, in dem sich dann eben Leute ermutigt oder gar aufgerufen fühlen können, solche Untaten zu begehen. Wie das Regime die Bevölkerung einschüchtert, ja, es mehren sich jetzt doch wieder Berichte, wo man zur Kenntnis zu nehmen bereit ist, bei aller Kritik an Trump und Netanyahu, dass eben im Iran ein Regime wütet, das mit einem brutalen Machtapparat die Leute regelrecht in die Gefolgschaft hineinzwingt, in Geiselhaft nimmt. Und darüber berichtet Ulrich Schlür in unserem Interview auch, wie er die Stimmung erlebt hat damals in einer liberalen Aufbruchsphase nach der Regierung Ahmadinejad und welche Themen man eben ansprechen konnte mit den iranischen Gesprächspartnern damals und welche Themen eben nicht. Verzicht auf Diätenerhöhung, vor den Populisten eingeknickt. Ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet das also populistisch, wenn die Parlamentarier sich nicht routinemäßig die Diäten erhöhen. Ja, da sieht man auch sehr schön, auf welcher Seite die Journalisten stehen. Also nicht auf Seiten jener, die die Kosten kontrollieren, sondern auf Seiten der Parlamentarier, die sich eigentlich ja die Diäten erhöhen möchten. Dann ein guter Artikel in der Welt, und das ist ein Thema, das ich tatsächlich auch jetzt als berechtigte Kritik an der Trump-Administration empfinde. Man kann vieles daran aussetzen, natürlich, aber vieles wird auch falsch interpretiert und man übt Kritik am Falschen. Aber hier ist tatsächlich etwas im Schwange, dass man eigentlich mit unseren Begriffen nur Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen kann, nämlich die Business-Deals der Familie Trump und eben auch die entsprechenden politischen Initiativen. Ist das Korruption? Das ist natürlich ein justiziabler Begriff, das müsste man abklären, um hier dem Rechtsstaat nicht vorauszugaloppieren. Aber das sind schon Grenzüberschreitungen, die da mutmaßlich stattfinden. Aber interessanterweise in den US-Medien ist das nicht auf der ganz großen Agenda, zuoberst in den Schlagzeilen, was zumindest nahelegen könnte, dass die Amerikaner anscheinend irgendwie bereit sind, das zu tolerieren. Sie sagen, ja gut, vielleicht machen die da ein paar Deals in eigener Sache. Das ist nicht so schlimm, als wenn wir eine Regierung haben, die permanent die eigene Bevölkerung abzockt. Und das macht Trump ja nicht. Er erleichtert die Steuern, er senkt die Steuern, er baut Regulierungen ab. Und wenn er da im Namen der eigenen Familie noch Geld verdient, schadet das ja nicht den Interessen und dem Portemonnaie der Amerikaner. Aber irgendwann wird man auch nicht mehr bereit sein, das zu tolerieren, glaube ich. Die Ukraine agiert so, als hätte sie in diesem Krieg die strategische Oberhand. Ja, das ist eben eine dieser Schlagzeilen, die einen nur mit Sorge erfüllen können. Man müsste diesen Zelensky einfach zurückpfeifen, meine Damen und Herren. Denn es ist nicht im Interesse, das jetzt eskalieren zu lassen und Russland in eine Situation zu bringen, wo sie dann ihre Sarmat-Raketen einsetzen müssen. Hat man das eigentlich vergessen, dass sie jetzt einen Raketentest gemacht haben mit einem neuen Flugkörper, der offenbar so schnell ist, dass er von den Radaranlagen gar nicht erfasst bzw. abgeschossen werden kann. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Und Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns zeitnah wieder. Verpassen Sie wirklich nicht die ausgedehnte Standortbestimmung, die ich da vorgenommen habe mit Dr. Ulrich Schlür. Bis dann.